Am 23. Juni 1999 explodierte im Sonnenschein einer Kneipe in der Nürnberger Scheuerstraße die erste Bombe des nationalsozialistischen Untergrunds. Mehmet O., der 18-jährige Kneipenwirt, wurde dabei schwer verletzt. Über Jahrzehnte litt er an den Folgen des Anschlags. Auch sein großer Traum einer eigenen Kneipe wurde von der Bombe zerstört. Es hätte ein Lokal werden sollen, in das Leute jeder Herkunft einkehren. Die Scheuerstraße liegt in einem Teil von Nürnberg, das sichtbar von Migration geprägt ist, wo die Gesellschaft der vielen Lebensrealität ist. So schreibt die Initiative Das Schweigen durchbrechen in ihrem Aufruf zum Gedenktag des Bombenattentats. Am 23. Juni 2019 jährte sich dieses Ereignis bereits zum 20. Mal. Der Terror des NSU, der vor 20 Jahren im Sonnenschein begann, nahm 10 Menschen das Leben. Oft war es reiner Zufall, der weitere Todesopfer verhinderte. Das Bekannte daran ist, dass 17 Stunden nach der Explosion ein politischer Hintergrund von Seiten der Polizei ausgeschlossen wurde. Alle Ermittlungen wurden gegen das Opfer selbst, Mehmet O., und gegen sein Umfeld gerichtet. Erst im Sommer 2018, nach 19 Jahren Ungewissheit, erfuhr er von JournalistInnen, wer ihn ermorden wollte. Die Bundesanwaltschaft klammerte den Anschlag zum Jahresende 2014 aus dem NSU-Prozess aus, da der Fall angesichts der ohnehin zu erwartenden Strafen keine Relevanz hätte. Das Bundesamt für Justiz erkannte Mehmet O. erst als entschädigungsberechtigtes Terroropfer an, als dessen Anwalt mit Klage drohte. Zum traurigen 20. Jubiläum veranstaltete die Initiative Das Schweigen durchbrechen eine abendliche Veranstaltung in der Luise Nürnberg. Diese wurde in Kooperation mit der Luise und der Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstaltet. Zu Beginn der Gedenkveranstaltung wurde der Film Der Coiffeur aus der Kolbstraße gezeigt. Der Film bearbeitet den Bombenanschlag auf einen Friseursalon in der Kölner Kolbstraße, der ebenfalls vom NSU verursacht wurde. Nach einer kurzen Pause ging es zu einer Podiumsdiskussion über. Die Gäste waren Patricia Kowalska, die Sprecherin der Kampagne Kein Schlussstrich, Mithat Özdemir, der Ehrenvorsitzende der IG Kolbstraße und der Journalist Jonas Miller. Radio Bambule war vor Ort und im Folgenden sollen ausgewählte Redebeiträge vom Podium präsentiert werden. Als erster kommt Mithat Özdemir zu Wort, der über das Bedrohungsgefühl spricht, welches er nach dem Bombenanschlag und noch heute spürt. Außerdem erkennt er Parallelen zum Bombenanschlag in der Nürnberger Scheuerstraße.
Direkt vor der, also bevor sich die Initiative Kolbstraße überall gegründet hat, gab es eine Vorgängerinitiative. Die hat diese sehr wunderbare Broschüre vom Mauerfall bis Nagelbombe, der NSU-Anschlag auf die Kölner Kolbstraße im Kontext der Pogrome und Anschläge der 90er Jahre herausgebracht. Und darin hast du ein Statement, Mithat, und da sagst du, ich würde dich jetzt zitieren, Zitat, es bleibt das Gefühl der Existenzbedrohung, erst durch die Bombe, dann durch den Staat, der anstatt uns zu schützen, uns beschuldigte. Ausgerechnet jetzt, vor dem 15. Jahrestag der Nagelbombe am 9. Juni, wurden in der Kolbstraße rassistische Drohbriefe verteilt. Mit Walter Lübcke wurde eine Woche davor ein deutscher Politiker sogar von einem Neonazi ermordet. Ist das Bedrohungsgefühl noch stärker geworden?
Vor allen also dieses Gefühl, einige Zeit hat sich erstmal so stillgelegt, erste zwei, drei Jahre. Aber danach ging es immer weiter. Ich habe ja auch eben am Tisch gesagt, es ist so, ich lebe ja über 50 Jahre in Deutschland. Mein Vater hat mich nach Deutschland geschickt mit ganz positives Bild. Damit habe ich über 35 Jahre hier gelebt. Und rassistische Benehmung gegenüber mir, weil ich dann als damals war schwarze Haare und so weiter, aber jetzt nicht mehr. Und ja, ich habe das ständig erlebt, wie andere Migranten. Das habe ich ärgerlich aufgenommen. Ich habe gesagt, ja, gut. Wenn ein Polizist mit mir geschimpft hat, habe ich gesagt, ist es so. Alles reingesteckt. Aber dann platzt eine Bombe vor uns. Da muss er mich hinsetzen und dann sagen, hier, was ist denn hier los? Das Bild, was ich mir in Deutschland gebildet habe, ist zusammengebrochen. Es ist nicht das, was ich geglaubte, Deutschland ist. Deutschland ist doch anders geworden. Und das ist bis noch heute so. Es wird noch immer schlimmer für mich. Wenn ich für mich sage, rede ich bestimmt von Millionen Migranten. Und das hat sich auch nach der Bombe, wie Staat sich gegenüber uns benommen hat, wie er uns gequält hat und beschuldet, statt uns zu behelfen oder irgendwas mit uns solidieren oder das Gesetz nach Gesetz gehen. Nein, umgekehrt, ungesetzlich haben die uns behandelt. So. Wir haben ja vor zwei Wochen, also am 9., 15. Jahrestag Veranstaltung vorbereitet. Kurz vor, also 4 oder 5 Tage vorher, bekommen wir Drogenbriefe im Briefkasten. Kolbstraße, Umgebungsstraßen, da wohnen da sehr viele Migranten. Alle Briefkasten, die Migrantennamen stehen, haben die Drohbriefe bekommen. Alle Muslimen müssen raus aus Deutschland. Jetzt frage ich dich, wie würdest du dich dann fühlen?
Von der Kolbstraße geht es nun in die Nürnberger Scheuerlstraße. Der Journalist Jonas Miller berichtet über die bereits in der Anmoderation erwähnten Ermittlungen der Polizei.
Daniel Müller schreibt in der Zeit hinsichtlich der anschließenden Ermittlungen, Zitat, das Negieren eines politischen Motivs, die Opfer-Täter-Umkehr, die nachlässigen Ermittlungen in einem Fall mit nichtdeutschem Opfer. Es liest sich wie eine Blaupause für die desaströsen Ermittlungen in den NSU-Mordfällen der Folgejahre. Zitat Ende. Was genau haben denn die Strafverfolgungsbehörden nach dem Anschlag unternommen bzw. unterlassen?
Na gut, man kann sich das jetzt mal so vorstellen. Diese Rohrbombe ist detoniert. Mehmet O. hat seine Mutter erstmal angerufen und hat gesagt, hier ist mir gerade irgendwas in der Hand explodiert. Seine Mutter hat sich dann mit seiner Tante auf den Weg in die Pilzbar gemacht, um nach ihrem Sohn zu schauen. Mehmet O. war dann auf der Straße, hat sich nach außen bewegt und wurde dort dann von einer Passantin angetroffen. Hat der das Ganze mal kurz erklärt, was da passiert ist. Sie wollte dann den Notarzt rufen, was er aber dann gesagt hat, sie sollen es erstmal nicht machen. Als erstes wurde dann aber die Polizei verständigt durch die Passanten und die sind dann auch gekommen und haben Mehmet O. erstmal vernommen, sage ich jetzt mal. Also erstmal ganz klar hingegangen und gefragt, was ist hier passiert, welche Verletzungen und so weiter und so fort. Die Streifenpolizisten, also die Beamten und Beamtinnen, die als erstes vor Ort waren, haben gleich festgestellt, okay, das hier handelt sich um eine türkische Kneipe. Sie haben von der türkischen Gaststätte gesprochen und weil es eine türkische Gaststätte ist, sind sie selbst darauf gekommen, okay, es könnte sich vielleicht um einen politischen Anschlag handeln, es könnte sich um einen rechtsradikalen Anschlag handeln. Deswegen haben sie mal den Staatsschutz eingeschaltet. Staatsschutz ist die politische Abteilung der Kriminalpolizei, zuständig für Delikte aus dem Bereich unter anderem Rechtsextremismus. Später in den ganzen Vernehmungen, in den ganzen Ermittlungen zu diesem Anschlag hat dann der ermittelte Beamte herausgefunden, dass Mehmet O. in seiner Zeit, bevor er diese Gaststätte eröffnet hat, wegen Betäubungsmittelgesetzen oder mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten sein soll, was natürlich erstmal diese These des Kriminalpolizisten untermauert hat, okay, vielleicht hat das irgendwas mit Drogen zu tun. In den weiteren Ermittlungen soll dann ein Freund von Mehmet O. ausgesagt haben, wahrscheinlich war er selber. Diese Aussage dieses möglichen Freundes haben wir allerdings nie gefunden. Wir wissen auch gar nicht, ob es die tatsächlich gibt oder ob das nicht einfach ein Hirngespinst des Kriminalpolizisten war. Außerdem hat Mehmet O. sich in den Vernehmungen nicht kooperativ gezeigt. So hat es die Polizei festgeschrieben. Er wollte nämlich nicht sagen, mit welchen Leuten er am Abend davor unterwegs war. Er hat lediglich die Vornamen genannt, nicht die Nachnamen, und wollte keinerlei weitere Angaben zu seinen Freunden machen und zeigte sich insgesamt nicht sehr an Aufklärung bemüht, haben die Beamten notiert. Die Polizei hat sich das dann so zusammengereimt, er sagt einfach nicht die Wahrheit, weil er seine Drogengeschäfte schützen will, er will sein Umfeld schützen, er will nicht, dass sein Umfeld ausgeforscht wird durch die Polizei, damit seine Drogengeschäfte dann im Endeffekt so weiterlaufen können. Und zudem, und das ist der Oberhammer, hat der Polizist geschrieben, Mehmet O. gab an, er habe zuerst die Toilette mit Besen und Schaufel gereinigt und anschließend erst den Papierkorb geleert, in dem die Taschenlampe war. Den Papierkorb erst im Anschluss an das Kehren wegzunehmen und zu leeren, ist auch keine übliche Reinigungsmethode. Also es gab diese Verkettung, sage ich mal, von Indizien dieses Polizisten, selber mal mit BTMG aneinander geraten. Er sagt angeblich nicht die Wahrheit. Es gibt einen Freund, der ihn selbst belastet, und außerdem putzt er total komisch, nicht so, wie es sich für einen oder für den deutschen Kulturkreis gehört. Und da stelle ich jetzt da einfach mal, deswegen stimmt da irgendwas nicht. Zum Abschluss hat dann der Kriminalpolizist geschrieben, ein konkreter Tatverdacht konnte gegen keine Person festgestellt werden, jedoch sprechen einige Indizien für eine Beteiligung von Mehmet O. Er streitet dies selbst ab, Sachbeweise sind nicht vorhanden. Aufgrund dessen wurde bisher auf eine Beschuldigtenvernehmung von Mehmet O. verzichtet. Letztendlich, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast von dem Kollegen der Zeit, ist schon richtig, denn als erstes wurde gegen Mehmet O. ermittelt, es wurde gegen seine Familie ermittelt, seine Freunde waren plötzlich alle Verdächtige, plötzlich hatte man es mit einem großen Drogenring zu tun, den man vielleicht da ausnehmen könnte. Die erste Spur des Streifenpolizisten türkische Gaststätte, wir müssen den Staatsschutz einschalten, der wurde nicht weiter nachgegangen. Der Staatsschutzbeamte hat auch relativ schnell festgestellt, es gibt keine Hinweise, dass es eine politische Tat war, und hat sich dann auch aus den Ermittlungen rausgezogen. Im Übrigen war das ein Staatsschutzbeamter, der später auch bei der BAO Bosporus mitgearbeitet hat und später dann auch für das Bundeskriminalamt Vernehmungen durchgeführt hat. Wir haben mit dem Staatsschutzbeamten vor ein paar Jahren mal gesprochen. Er wollte sich allerdings zu gar nichts äußern.
Patricia Kowalska, die Sprecherin der Kampagne »Kein Schlussstrich«, versucht zu formulieren, was es bedeutet, keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex zu ziehen und welche nächsten Schritte dafür notwendig sind.
Ich würde gern noch für eine weitere Frage in der Demosphäre, die ursprünglich irgendwie so ein bisschen da war, die Demo gestern, bleiben. Ende März wurde in Frankfurt am Main unter dem Motto NSU 2.0 den Prozess machen, unsere Solidarität gegen die autoritäre Formierung von Stadt und Gesellschaft auf die Straße gegangen. Ihr habt euch als Bündnis da auch beteiligt. Ganz konkreter Anlass waren unter anderem die Morddrohungen gegen Seda Bajayildiz, welche die Familie Şimşek im NSU-Prozess vertreten hat, und auch ihre kleine Tochter. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden diese Morddrohungen versendet von PolizistInnen. Allgemein nehmen die Schreckensmeldungen über rechte Umtriebe in den Sicherheitsapparaten kein Ende. Weitere Beispiele werden diese Munitionsdiebstähle durch SEK-Beamte in Mecklenburg-Vorpommern, der Fall Franco Albrecht, Recherchen über diese Bundeswehr-Schattenarmee. Meine Frage, wie lässt sich ein Schlussstrich unter dem NSU-Komplex verhindern, wenn ständig neue Problembereiche auftauchen und anscheinend ja doch wesentliche Teile des Sicherheitsapparats ganz massiv nach rechts rücken und sich auf einen Tag X vorbereiten?
Also ich glaube, dass wir als politische Aktivistinnen da auf verschiedenen Ebenen eingreifen müssen. Was ich nochmal zu Seda Bajayildiz sagen möchte, ist, dass eben sie seitdem sie im August 2018 diese Morddrohungen erhalten hat gegen sich und ihre Familie, seitdem wird ermittelt von der Kriminalpolizei. Und seitdem hat sie keine Ergebnisse. Es wurden zwar Polizistinnen suspendiert, aber bis heute hat man nicht herausgefunden, wer diese Morddrohungen verschickt. Und die Morddrohungen gingen weiter und gehen weiter. Das ist unfassbar. Und was wir auch sehen, ist, dass sich in den Behörden nicht was geändert hat nach dem NSU-Komplex, weil die eigentlich diesen institutionellen Rassismus, was wir jetzt hier bei der Kolbstraße ausführlich gehört haben, ja, wie die Polizistinnen die Täter zu den Opfern machen, wir haben es auch bei Mehmet O. Also ich bin nochmal hier gesessen während des Films und ich habe mir an den Kopf gefasst. Das kann doch nicht wahr sein. Daniel Müller hat geschrieben, Blaupause. Ja, es ist genauso. Es ist jedes Mal, überall in Deutschland, in Rostock, in Kassel, in München, in Nürnberg, egal wo, gleichgelaufen. Und das ist was Strukturelles. Und das ist ein Problem, was wir natürlich politisch benennen müssen, und zwar, das ist institutioneller Rassismus und dagegen muss angekämpft werden. Nummer eins. So, dann danke. Und dahingehend muss natürlich in den Institutionen sozusagen da drauf geguckt werden. Und wer kann das machen? Das können nicht die Polizistinnen sich gegenseitig. Wir kennen den Korpsgeist, wir kennen das kollegiale Verhalten von Polizistinnen. Das geht nicht. Deswegen fordern wir, so wie auch NSU Watch, eine zivilgesellschaftliche Aufklärung. Und da gibt es auch nach internationalem Vorbild Möglichkeiten, wo zivilgesellschaftlichen Gremien, die verschieden besetzt sind, ja auch Akten gegeben werden, übergeben werden und dann da Aufklärung passiert. Und zwar unabhängige Aufklärung, echte Aufklärung und volle Aufklärung. Und das fordern wir sowohl bei Walter Lübcke als auch im NSU-Komplex, als auch bei den ganzen anderen Sachen, UNITA, Hannibal. Wir haben es gemerkt, nach dem Urteil, mit diesem Urteil kommen wir nicht weiter, wir müssen selber kämpfen und deswegen fordern wir die unabhängige Aufklärung.
Ich hätte jetzt vielleicht mit Blick auf die Zeit die Frage zum Bilanz nach dem NSU-Prozess so ein bisschen geskippt.
Also ich glaube, die ist auch eigentlich beantwortet. Wir haben es gesagt, also dieses Urteil.
Das Bild der klatschenden Neonazis ist da, glaube ich, relativ eindrücklich. Am 6. April habt ihr in München als Bündnis unter dem Motto der NSU in Bayern zur Diskussion, hattet ihr eingeladen zur Diskussion. Bundesweit sind solidarische Netzwerke gerade auch dabei, weitere Veranstaltungen zum NSU-Komplex und gegen den Rechtsruck zu planen. Was habt ihr aus eurer Veranstaltung am 6. April mitgenommen und was steht zukünftig da so auf der Agenda? Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen noch?
Ja, ich will mal erstmal kurz darauf hinweisen, also ich finde, die Ästhetik im Raum fängt es ganz gut ein. Die, die es kennen, haben es gemerkt. Hier seid ihr auch mit dem Tribunal NSU-Komplex auflösen, so ein bisschen verbandelt. Das Tribunal NSU-Komplex auflösen hat 2017 in Köln eine Anklage der Gesellschaft der vielen gemacht im Zuge des NSU-Komplex. Aber sie hat auch insgesamt eben Rassismus, institutionellen Rassismus, sehr, sehr vielschichtig thematisiert. Und ihr kennt bestimmt auch diese Anklageschrift, die haben sie eben zu den Tätern, da wird sie hochgehalten, Täter und Täterinnen, Mitschuldigen, Verantwortlichen, die den NSU-Terror ermöglicht haben auch. Da stehen 99 Namen, glaube ich, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall etliche. Und dieses Tribunal lebt weiter. Und die Zustände in ganz Deutschland sind beschissen, aber wir wissen, in Ostdeutschland sind sie besonders beschissen. Und deswegen geht das Tribunal nach Chemnitz vom 1. bis 3. November und sie laden euch herzlich ein. Ich darf diese Einladung quasi weiterreichen heute. Dort an dem Programm in Chemnitz teilzunehmen, kommt, beteiligt euch. Es geht darum, dass die Opfer, dass Betroffene an die Orte der Täterin zurückgehen und sich auch reclaim and remember, sich den Ort nehmen und dort ihre Klagen aussprechen und an ihre Toten gedenken, an ihre Angehörigen gedenken, an die Gewalt, die ihnen angetan wurde, aber auch darüber hinaus, was wir jetzt als solidarische Gesellschaft gemeinsam dem entgegensetzen können und dass es weit mehr gibt und ja, dieses auch dieses Gefühl der Gemeinschaft ist, glaube ich, beim Tribunal ganz, ganz zentral. Also da ganz herzlich seid ihr eingeladen. Und das andere noch ganz kurz zum NSU in Bayern. Da war Jonas ja auch da bei unserer Veranstaltung. Ich denke, es ist sinnvoll, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt, macht solche Veranstaltungen. Ich habe dazu auch PolitikerInnen, lokale PolitikerInnen eingeladen und jetzt gibt es quasi hinter den Kulissen, das verrate ich euch jetzt einfach mal, schon die ersten Gespräche wieder in Richtung Untersuchungsausschuss. Es ist unwahrscheinlich, ich weiß nicht, wird dieser Untersuchungsausschuss passieren? Da gibt es viele politische Hindernisse, weil natürlich bekleckert sich niemand mit Ruhm, wenn man einen NSU-Untersuchungsausschuss macht. Und deswegen ist es schwierig, sowas durchzusetzen. Das Einzige, wie das möglich sein wird, ist, wenn immer wieder Veranstaltungen stattfinden, die das fordern und wenn ihr auch aktiv, wenn ihr auf Veranstaltungen geht und das auch einfordert. Man kann und wir müssen Druck ausüben, weil Jonas, du hast auch gesagt, wir haben hier einfach 5 Morde in Bayern und einen Bombenanschlag, der noch nicht einmal in keinster Weise prozessual aufgeklärt wurde. Und das darf nicht sein. Diese staatliche Aufklärungsblockade muss aufhören und die können wir auch brechen mit unserem Druck, weil ich würde sagen, der Untersuchungsausschuss, also der Bayerische Staat hat sich selber verpflichtet, die haben in ihrem ersten OA geschrieben, quasi aus zeitlichen Gründen mussten einzelne Fragen, wie danach, ob dem NSU-Trio weitere Anschläge in Bayern zugerechnet werden müssen, offen bleiben. Insoweit liegt lediglich ein Zwischenbericht vor und es wird die Aufgabe des nächsten Landtages sein, zu prüfen, ob ein weiterer Untersuchungsausschuss eingerichtet werden muss. Und ich glaube, also die Recherchen der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks haben eindeutig gezeigt, wir brauchen einen weiteren Untersuchungsausschuss. Der Fall von Mehmet ist überhaupt nicht geklärt und dafür können wir und müssen wir kämpfen. Auch wenn wir wissen, wir können uns auf den Staat nicht verlassen in unserem Kampf, aber wir können das auch nicht so stehen lassen. Und deswegen gilt auch 20 Jahre nach diesem versuchten Mord an Mehmet O. kein Vergeben, kein Vergessen und kein Schlussstrich.
Am Ende der Veranstaltung wurden 4 zentrale Forderungen gestellt. Zitat: Erstens, für die Aufklärung und Auflösung des NSU-Komplexes braucht es noch viel mehr Druck aus der Zivilgesellschaft. Zweitens, in Bayern muss endlich ein zweiter parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum NSU eingesetzt werden. Drittens, rechter Terror muss benannt und bekämpft werden. Militante Neonazi-Strukturen wie Combat 18 gehören entwaffnet und zerschlagen. Viertens, rassistischer Terror muss kontinuierlich dem Vergessen entrissen werden. Zitat Ende. Gestern, vor einem Jahr, wurde der sogenannte NSU-Prozess am Oberlandesgericht München beendet. Für viele AktivistInnen, die einen Schlussstrich unter dem NSU-Komplex nicht ziehen wollen, war das Urteil gegen die Angeklagten mehr als ernüchternd. Ob es weitere Untersuchungsausschüsse geben wird, bleibt abzuwarten.